Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, was sind das für Ideen, die hinter dem stehen, was wir heute so miterleben? Und wenn man anschaut, es gab immer Perioden, wo der Glaube sehr schwach war. Zum Beispiel in der griechischen Antike. Die haben zwar eine riesige Götterwelt gehabt, aber so richtig geglaubt hat da keiner. Und es ist interessant, dass immer dann, wenn der Glaube schwach ist, ähnliche Ideen aufstehen. Und man kann sie, wenn man so will, fast zusammenfassen. Und das Interessante ist, die sind alle zur gleichen Zeit entstanden, und zwar ungefähr 500 vor Christus, die sogenannte Achsenzeit, wie Karl Jaspers die mal genannt hat. Und es war genau die Zeit, wo Israel in der babylonischen Gefangenschaft war. Ist das Zufall, dass genau in dieser Zeit sozusagen diese ganzen Ideen aufgetreten sind? Also zum Beispiel Konfuzius, Humanismus, Lao Tse, der Taoismus oder Buddha, eigentlich eine Religion ohne Gott, kann man sagen. Platon, diese Gleichheit, die Sucht nach Gerechtigkeit. Wie kann ich eine gerechte Welt schaffen? Es geht nur über Gleichheit. Oder dann eben auch die Sophisten, auch in der Zeit, diese ganze Idee, der Mensch ist nur bestimmt durch Erziehung, er hat keine Natur. Das stammt im Grunde auch schon 500 vor Christus. Und diese Ideen kamen dann immer wieder in, meinetwegen, etwas anderer Form, aber ganz, ganz grob immer wieder. Seit der Antike, in diesen säkularen Gesellschaften, also immer in den Zeiten, wo Gott keine Rolle gespielt hat, immer wieder ein fast identischer Entwurf, wie eine ideale Gesellschaft aussehen sollte. Auflösung der Familie, Frauengemeinschaft, also keine Ehe mehr, kollektive Erziehung der Kinder und Abschaffung des Privateigentums. Das findet man immer wieder in allen diesen, sagen wir mal, heute würde man sagen, sozialistischen Ideen. Dahinter steht einfach die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Also es ist keine Erfindung von böswilligen Leuten, sondern sie haben sich einfach überlegt, wie kann ich Gerechtigkeit schaffen? Die Menschen sind unterschiedlich. Also kann ich eigentlich mit gleichen Gesetzen keinem der Menschen wirklich gerecht werden. Also kann ich es nur umdrehen, ich muss die Menschen gleich machen. Und dann habe ich wieder Gerechtigkeit. Und die Idee daran ist, da sie ja alle von Erziehung bestimmt sind, kann ich durch Erziehung eine unifizierte Gesellschaft schaffen. Also eine Gemeinschaft oder ein Reich der Freien und Gleichen, wie das Karl Marx mal gesagt hat. Und Platon, der hat ja ein Buch geschrieben über den Staat, den idealen Staat, den hat er auch probiert. In Syrakus ist total in die Hose gegangen, hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann schrieb er ein neues Buch, das hieß dann ja, Die Republik. Also für ihn war die Vermögens- und Frauengemeinschaft im idealen Staat das Mittel, um Gleichheit durchzusetzen. Als Identität des Verhaltens, als völlige Gleichheit der Persönlichkeiten. Man wollte keine Unterschiedlichkeit mehr haben. Wenn man das jetzt wieder vom christlichen Hintergrund her sieht, wo der Gott sagt, ich habe dich ganz speziell, ganz eigen geschaffen, jeden Einzelnen von euch, das ist der totale Gegensatz von dem, was das eine, wie soll ich sagen, eine Gesellschaft aus christlicher oder jüdischer Sicht aussehen würde. Ja, und nach dem ganzen Mittelalter ist natürlich dann in der Richtung nicht viel weitergegangen, war die Kirche sehr stark, aber dann mit der Aufklärung kam das Ganze wieder. Jean-Jacques Rousseau hat genau an diese antiken Ideen einer kollektivistischen Gesellschaft wieder angeknüpft und hat das Ganze erweitert durch einen Mythos. Also es gab irgendwann mal eine Zeit, wo der Mensch in völliger Harmonie mit sich und mit der Natur gelebt hat, und zwar in einem Kollektiv unter lauter Gleichen. Und diese Idee, dieses Paradies, bis heute steckt die in allen Köpfen von Sozialisten drin. Immer wieder ist dieses Reich, dieses ideale Reich von Freien und Gleichen. Und die hat doch natürlich auch gesagt, ja, woher kam das, dass der Mensch so aus dem Ruder gelaufen ist, dass der Mensch so, wie er ist, mit dem man nicht viel anfangen kann. Das wussten sie. Aber wie ist es passiert? Und der Grund aus diesem Ursprungsparadies, sagt Rousseau, ist die Zivilisation. Und Zivilisation ist nicht einfach so vom Himmel gefallen, sondern sie war notwendig, um sozusagen die Ursünde, nämlich das Privateigentum, zu schützen. Also irgendwann kam einer auf die Idee und hat gesagt, das gehört mir. So, und jetzt musste in irgendeiner Form musste dieses Eigentum geschützt werden. Und daraus ist nach Rousseau Zivilisation entstanden, und damit ist der Mensch verbogen worden. Das ist also im Grunde der Hintergrund aller sozialistischen Ideen heute. Und es muss ja immer die Leute suchen ja eine Hoffnung. Wie kann ich aus diesem schrägen Menschen eine vernünftige Gesellschaft machen? Und was den Sozialisten die Hoffnung gegeben hat, war einfach, Was sie fasziniert hat, das war die Begründung, warum ist der Mensch schlecht geworden? Der Mensch war eben nicht von Natur aus schlecht, sondern die Zivilisation, die Umwelt hatte den Menschen verdorben. Und daraus entstand dann das, was wir die Milieutheorie nennen. Das heißt, der Mensch wird ausschließlich geprägt von seiner Umwelt. Das Sein bestimmt das Bewusstsein, nach Karl Marx. Das heißt, wenn die Unvollkommenheit des Erdenbewohners nicht angeboren ist, sondern sozial bedingt durch falsche gesellschaftliche Verhältnisse oder falsche Erziehung oder falsches Bewusstsein, dann kann der Mensch durch die richtige Politik eben auch wieder das werden, was er eigentlich ist, nämlich ein vollkommenes Wesen. Das steckt dahinter. Im Grunde geht es darum, ein Paradies auf Erden wiederherzustellen, was irgendwann mal verloren gegangen ist. Und ich lese immer gerne Bücher von Linken, weil die einem denken, da komme ich nicht drauf. Ja. Insofern muss man das... Jan Fleischhauer war einer. Nee, die braucht nicht mitschreiben. Ich kann das gerne auch rumschicken, die ganzen Folien, wenn ihr das wollt. Also ist kein Problem. Ich habe sie alles schriftlich. Ja. Und er sagte, wir, die Linken, glauben fest daran, dass alle Phänomene der menschlichen Existenz am Ende auf Beziehung beruhen. Auf nichts, aber auf gar nichts anderem. Der Mensch hat keine Natur. Und das ist also auch von einem Sophisten, ursprünglich von dem Antiphon heißt er, dass eben kein genetisches Erbe den Menschen bestimmt, sondern ausschließlich die Beziehung. Beziehung, Erziehung, ja. Und Konrad Lorenz, Verhaltensforscher und Nobelpreisträger, sagt, die Doktrin behauptet, alle Menschen würden gleich werden. Er hat schwer dagegen gekämpft, aber im Grunde hat ihn keiner hören wollen. Wenn sie unter gleichen äußeren Bedingungen entwickeln können, und zwar würden sie zu idealen Menschen, wenn nur diese Bedingungen ideal sind. Das ist die Idee, die dahinter steht. Das heißt, ich muss sozusagen von vornherein, und da kommt man sofort, deswegen diese ganze Idee, oder sagen wir mal, diese ganze sehr, sehr stringente Richtung, dass die Kinder sofort möglichst in Kitas sollen, möglichst Ganztagsschule, möglichst weg von den Eltern, sondern damit wir sie in diesen idealen Bedingungen sozusagen zu einem idealen Menschen machen können. Und diese Anthropologie, dass der Mensch eben beliebig zu formen ist und keine angeborenen Eigenschaften hätte, das hat ein bekannter linker Schriftsteller bzw. Philosoph in seinem Buch Das sogenannte Gute zusammengefasst. Die Natur ist Natur nur bis zum Menschen. Seine Natur ist es, keine zu haben. Der Mensch hat keine Natur. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, als der Papst Benedikt damals am Bundestag seine Rede gehalten hat, dann ist er ja auf die Natur eingegangen. Da waren die Linken ganz und die Grünen ganz begeistert. Ja, Natur, Natur, Natur. Aber die haben bis heute nicht mitgekriegt, was er ihnen gesagt hat. Dass sie, die sozusagen so für Natur eintreten, ausgerechnet dem Menschen die Natur absprechen. Das ist ein ganz merkwürdiges Verhalten oder eine ganz merkwürdige Idee. Ja, und das Ganze kam dann sozusagen, wurde dann durch moderne Erziehungsmethoden, schien eine Neuprogrammierung des Menschen möglich. Und zwar, es gibt dieses Buch, eine Theorie des Behaviorismus von einem Harvard-Professor, Burroughs Frederick Skinner. Und der hat gesagt, dass letzten Endes durch eine richtige, eine moderne, mit modernen Methoden eine Erziehung ist, kann ich den Menschen tatsächlich auch umprogrammieren. Und nach dieser Idee, nachdem der Mensch keine Natur hat, sind natürlich auch alle gesellschaftlichen Institutionen, ob das die Ehe ist, die Familie ist, das Geschlecht, die Werte oder die Normen, sind alle Menschen gemacht und letzten Endes konstruiert. Es gibt keine Natur dahinter, sondern sie sind alle mehr oder weniger aus Herrschaftsgründen, aus irgendwelchen Gründen, hat man sie so konstruiert und deswegen können sie genauso gut wieder dekonstruiert werden. Das ist die Idee, die Philosophie, die hinter dem Ganzen steht, was wir heute eigentlich so erleben. Und jetzt konnte man, die Sozialisten, die haben es ja noch nicht gewagt, die frühen Sozialisten zu sagen, naja gut, alle Menschen gleich, irgendwie materiell kriegen wir es schon hin. Aber nachdem sozusagen jetzt diese Theorie da war, konnte man noch weitergehen und man könnte sagen wir auf das eingehen, auf das Urproblem von Unterdrückung und, wie soll ich sagen, Herrschaft einer über dem anderen. Friedrich Engels hatte 1846 geschrieben, die erste Klassenunterdrückung ist die des weiblichen Geschlechts durch das männliche. Das heißt, das Ursprung von allen Unterdrückungen entsteht in der Familie. Wenn aber auch das Geschlecht nur ein Lernprogramm ist, dann kann man es auch umschreiben. Und genau diesem Ziel hat sich diese Gender-Ideologie verschrieben. Also das heißt, Gender-Ideologie bedeutet heute, eine totale Gleichheit, wo es keine Unterschiede mehr gibt. Nimmt man also das ernst, dann spricht einiges dafür, dass die wahre Gleichberechtigung erst dann erreicht ist, wenn die biologischen Differenzen eingeebnet sind, wenn sich also auch äußerlich nicht mehr unterscheiden lässt, wer Mann oder wer Frau ist. Unisex, in Schweden keine Vornamen mehr, die auf ein Geschlecht hinweisen. Das heißt, das wird gerade in Skandinavien wird das schon sehr, sehr genau alles durchgeführt. Und das kam dann, diese eigentlich paradoxe Idee, wurde dann von Simone de Beauvoir in die Öffentlichkeit gebracht mit diesem berühmten Satz: Man wird nicht als Frau geboren, sondern man wird zur Frau gemacht. Und da gab es dann Songs drüber und das hat die Leute fasziniert. Ja? Ich werde also sozusagen letzten Endes, kann ich mir auswählen, was ich sein will.